Guten Morgen, liebe Gemeinde. Zweiter Advent ist uns bekannt, ne? Den feiern wir heute. Da hinten brennen zwei Kerzen, die zeigen uns zweiter Advent. Und einer, der gar nicht erwarten kann, der kann die Kerzen hier zählen. Es gibt ja für die einzelnen Adventssonntage einzelne oder unterschiedliche Bedeutungen. Das ist auch von Kirche zu Kirche ein bisschen unterschiedlich. Zum Beispiel wird in der katholischen Kirche am zweiten Adventssonntag immer an Johannes den Täufer gedacht. Dann wird Matthäus 3 gelesen, bereitet den Herrn den Weg, ebnet die Pfade für ihn. In der evangelischen Kirche ist dann aber dieser Sonntag der Wiederkunft Jesu geeignet oder thematisiert. Und im Lukas Vers 21 wird dann gelesen, denn ab Vers 27, dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in einer Wolke kommen sehen. Wenn das alles anfängt, dann hebt den Kopf und richtet euch auf, denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Beides sehr interessante und sehr schöne Stellen. Ebnet den Pfad, aber hebt auch den Kopf. Die Erlösung ist nicht mehr weit. Die erste Stelle, die Matthäus-Stelle, die in der katholischen Kirche oft zitiert wird, beschreibt ja das erste Kommen Jesu. Und die zweite, die in Lukas berichtet wird, schreibt das zweite Kommen Jesu. Gut, wenn wir es jetzt theologisch komplett auseinandernehmen, könnte man sagen, das ist aber das erste Kommen Jesu, das war ja ganz am Anfang schon. Ich erspare euch jetzt die theologische Auseinandersetzung. Das ist das Kommen, als Jesus auf die Erde kam, als Kind, wo wir Weihnachten dran denken. Und es ist das Kommen Jesu, wenn er wiederkommt. Er wird ja mehrmals wiederkommen. Aber um was es mir heute geht, ist ganz was anderes. Wir denken so oft, ja, er wird wiederkommen. Aber wie oft denken wir, hey, er ist hier. Wir haben doch das Vorrecht, heute zu wissen, Jesus ist hier, oder? Er ist bereits gekommen. Ja, er wird nochmal wiederkommen. Er wird einmal wiederkommen in den Wolken, um seine Braut nach Hause zu holen. Und dann wird er wiederkommen auf den Ölberg. Der wird sich spalten und er wird die Welt richten. Aber wichtig, er ist bereits gekommen. Er ist hier. Wenn er wiederkommen wird auf dem Ölberg, dann wird niemand mehr Jesus widerstehen können. Im Gegenteil, Philipper 2 sagt uns, dann wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Wenn wir aber jetzt heute sagen, er ist hier, seid ihr da mit mir eins? Schön. Dann bedeutet das ja, wir sind uns seiner Gegenwart hier bewusst. Ich möchte das mal unterschiedlich betonen. Ja, er ist hier. Ja, er ist heute hier. Ja, er ist heute hier. Egal, wie du es betonst, er ist hier. Ja? Gerhard Terstegen hat ein schönes altes Lied geschrieben. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket dienen. Heilig, heilig singen, ihm zu Ehre aller Engel hohe Chöre. Herr, vernimm unsere Stimm, da auch wir geringen unsere Opfer bringen. In Malachi 3 lesen wir, siehe, ich sende meinen Boten, sagt Gott, der Allmächtige. Er wird mir den Weg bahnen, und plötzlich wird der Herr, auf den ihr wartet, zu seinem Tempel kommen. Ja, der Bote des Bundes, den ihr herbeisehnt, wird kommen. Da haben wir ihn wieder, Johannes, den Täufer, an dem am zweiten Advent die katholische Kirche denkt. Und was berichtet er? Er berichtet, dass ein Erlöser kommen wird. Johannes Aufgabe war, nur auf Christus hinzuweisen. So, das ist ja ein ganz klares Sprechen Gottes. Und obwohl er so deutlich hier wird, dass er kommt, lesen wir in derselben Malachi-Stelle, dass es einige Leute gab, die sich überhaupt nicht um die Gegenwart Gottes kümmerten. Da steht, ich lese ab Vers 13, heftig sind eure Worte mir gegenüber, sagt Jahwe, aber ihr sprecht, was haben wir denn gegen dich gesagt? Ihr sagt, es bringt nichts, Gott zu dienen. Was haben wir denn davon, dass wir seine Anwendungen befolgen und dass wir uns vor Gott, dem Allmächtigen, in Demut beugen? Ja, wir preisen die Frechen glücklich, denn den Gottlosen geht es gut. Ja, wer Gott versucht, der kommt ungestraft davon. Der einen Seite wiederum sehen wir Johannes, der sagt, da kommt einer, und die anderen sagen, na und? Unsere Gesellschaft heute, Jesus Christus, Weihnachten, na und? Hast auch gut Geschenke mitgebracht für mich? Was ist das für ein Unterschied zu O lasset uns anbeten? Gott ist gegenwärtig. Aber dann freut es mich so, wenn wir diese Malachi-Stelle weiterlesen, dann das kommt dann nur einen Vers weiter, da gibt es eine andere Menschengruppe. Und die Bibel sagt, das waren die, die Gott lieben. Liebst du Gott? Dann ist das jetzt deine Stelle. Vers 16. Da unterredeten sich miteinander die, die den Herrn lieben, und der Herr merkte auf und hörte, und es wurde in einem Gedenkbuch geschrieben für die, die den Herrn fürchten und die seinen Namen achten. Der Herr achtet auf die, welche ihn lieben und seine Gegenwart suchen. Kann es sein, dass die erste Menschengruppe ihn nie gesucht hat? Wenn wir lesen, der Herr achtet auf die, die ihn suchen, warum sagen dann die einen, bringt mir doch eh nichts, na und? Wisst ihr, das ist so ein Kernsatz. Ich liebe es, in Predigten immer wieder Kernsätze zu sagen. Wenn du nichts mitnimmst von der Predigt, außer dem Kernsatz, dann hast du viel mitgenommen. Und einer der Kernsätze heute ist, das Verlangen nach Gott bringt Gott selbst dazu, sein Wesen zu offenbaren und mir zu zeigen, wie er ist. Ich sage das nochmal. Das Verlangen in mir nach ihm bringt Gott dazu, sein Wesen zu offenbaren und mir zu zeigen, wer er ist. Das ist doch unsere Grundlage heute Morgen, das Bewusstsein, dass Gottes Gegenwart hier ist, oder? Es gibt aber noch mehr. Es gibt das Bewusstsein der Gegenwart Gottes und es gibt die manifestierte Gegenwart Gottes. Gott wohnt unter uns. Das bezeigt sich in Kraftwirkungen, in Zeichen, in Wundern, in einem tiefen inneren Frieden, in übernatürliche Führungen, in Heilungen, in Befreiungen von Gebundenheit. Das ist die manifestierte Gegenwart Gottes. Und die manifestierte Gegenwart Gottes sollte unsere Leidenschaft sein. Oder darf ich sagen, ist unsere Leidenschaft? Unser Herz schreit. Wir müssen ihm begegnen. Wir brauchen seine Gegenwart. Eine Begegnung mit Gott kann alles. Erinnert euch an letzten Sonntag oder vorletzten? Alles ist alles. Eine Begegnung mit Gott kann alles verändern. Wenn du Gott begegnest, bist du. Und es, die Aufzählung ist jetzt keine Aufzählung, die abgeschlossen ist. Du kannst sie selbst weiterführen. Aber wenn du Gott begegnest, wenn du in seiner Gegenwart bist, dann bist du geliebt, angenommen, versöhnt, bist zu Söhnen und Töchtern des mächtigen Gottes gemacht, dir ist vergeben, dir ist alles geschenkt, du bist von Sünde befreit. In seiner Gegenwart ist das Realität. Das ist Ankunft, Advent. Und ich frage mich, tragen wir diesen Advent in uns? Es gibt keine wahre Erkenntnis Gottes, keine echte Freundschaft mit ihm, kein wirkliches Kennen ohne diese Begegnung. Im Psalm 27 schreibt David ab Vers 4, eines nur habe ich von Gott erbeten, dass ich alles, was ich will, mein Leben lang im Hause Gottes zu wohnen, um die Freundlichkeit Gottes zu schauen und nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Wenn schlimme Tage kommen, verbirgt er mich in seinem Haus, unter seinem Dach gibt er mir Schutz, hoch auf einen Felsen stellt er mich. Erhobenen Hauptes sehe ich dann auf meine Feinde herab, mit Jubel bringe ich Opfer in Gottes Zelt, mit Singen und Spielen preise ich ihn. Ich will in deinem Hause bleiben. Nun, ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ihr jetzt alle hier einziehen würdet, wenn eine große WG machen würden. Aber was bedeutet, ich will in seinem Hause bleiben? Es bedeutet, ich will in seiner Gegenwart bleiben. Und ich bin sicher, ihr alle kennt die Zeiten, wo genau diese Gegenwart ganz, ganz mächtig bei euch war. Und dann fragt man sich, wow, jetzt bin ich schon so lange Christ. Warum habe ich immer noch Verlangen nach ihm? Oder du fragst dich vielleicht, wie ist das? Jetzt habe ich so viel erlebt, aber ich habe immer noch Sehnsucht, mit Gott durch dick und dünn zu gehen. Ich habe immer noch die Sehnsucht, ihn zu verstehen und dass er mich versteht. Und irgendwie will ich gar nicht aufhören, sein Reich Gottes zu bauen. Ich will auch der Gemeinde immer wieder dienen, egal was da für schlimme Dinge manchmal passiert sind. Und Ruhestand? Nee, da denke ich gar nicht dran. Ich will nicht aufhören. Dieses Sehnen in uns, darauf gibt es nur eine Antwort. Das ist das Sehnen nach der Gegenwart Gottes. Deswegen geben wir nicht auf. Dafür schlägt unser Herz. Wenn du das oben genannte, das ich gerade aufgezählt habe, nicht in deinem Leben hast, dann brauchst du mehr von der Gegenwart Gottes. Sag doch einmal mit mir laut, Gott, ich sehne mich nach deiner Gegenwart. Gott, ich sehne mich nach deiner Gegenwart. Oh Jesus, komm, Geist Gottes, komm. Wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, geschehen Dinge, ohne dass du darum bittest oder dass du sie definierst. Es kann auf verschiedene Arten geschehen. Zum Beispiel, du streckst dich nach Gott und seiner Gegenwart aus und plötzlich ist diese Gegenwart im Raum. Du kannst sie greifen. Ich habe das mehrmals in meinem Leben erlebt. Einmal, da war ich 16 Jahre alt und wir hatten eine Geburtstagsfeier auf einer Freizeit. Und alle wollten dann nach der Feier ins Bett gehen und ich merkte, nee, schön, dass wir jetzt hier Geburtstag gefeiert haben, aber eigentlich bin ich ja hier, weil ich Gott erleben will. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut, da waren noch 3, 4, die dieses gleiche Verlangen hatten. Gott, wir wollen in deine Gegenwart. Und dann haben wir uns einen leeren Raum gesucht, wo keiner war. Da war noch nicht mal Möbel drinnen. Wir haben uns auf den Boden gesetzt, zu viert. Eine nackte Glühlampe war oben. Und dann haben wir gesagt, Gott, wir suchen deine Gegenwart. Und dann hatten wir eine Nacht, wie ich sie nie vergessen werde. Die Gegenwart Gottes war da. Wir haben sie gespürt. Wir haben vor ihm gejauchzt. Wir haben vor ihm getanzt. Wir haben vor ihm gelacht. Wir waren einfach nur fröhlich in seiner Gegenwart. Sie war plötzlich da. Manchmal kommt seine Gegenwart auch, wenn du eine der Gaben, die er uns hier zur Verfügung stellt, und jeder ist anders begabt, und sag mir jetzt bitte nicht, du hast keine Gabe. Dann sage ich, du lügst mich an. Jeder Mensch hat eine Gabe. Er muss sie nur entdecken und auch finden. Und manchmal kommt es, wenn du deine Gabe entdeckst, dass der Geist Gottes kommt und während du dienst, ist seine Gegenwart da. Und du tust Dinge, die du dir nie gedacht hast. Plötzlich bist du mutig, Dinge anzusprechen. Plötzlich bist du mutig, mit anderen zu beten. Plötzlich bist du mutig, sein Reich zu verkündigen. Das ist die Gegenwart Gottes. Ich möchte euch hineinführen ins Alte Testament. Dort sehen wir in einem ganz krassen Beispiel, wie die Gegenwart Gottes uns verändert. Das ist die Geschichte von Obed-Edom. Kennt ihr Obed-Edom? So irgendwann mal gehört. Ich will die euch ganz kurz erklären. Sie ist nachzulesen im 2. Samuel ab dem Kapitel 6. Was war passiert? David wurde König von ganz Israel. Er war ja erst nur ein König von Juda und dann wurde er König von ganz Israel. Und als das passiert ist, wollte er die Bundeslade, die ja die Gegenwart Gottes symbolisiert, vom Hause Abinadabs zurück nach Jerusalem bringen. Bei Abinadab parkte die Bundeslade mindestens 20 Jahre. Genau, also mindestens 20 Jahre war die bei Abinadab. Und warum? In einem Krieg, der 70 Jahre davor war, haben die Philister, die Feinde von Israel, die Bundeslade erbeutet und zu sich gebracht. Und dann haben sie die Bundeslade, ich wiederhole mich, die Gegenwart Gottes darstellt, neben ihre Götzen gestellt. Und was ist passiert? Die sind umgefallen. Da hat kein Götze was zu suchen in der Gegenwart Gottes. Und nachdem das mehrmals passiert ist und so, haben sie dann nicht nur das erlebt, sondern es wurde wirklich, sie haben Unglück gehabt in ihrem Ort. Und dann haben sie zusammengesessen und gesagt, wie kriegen wir jetzt das Ding am besten wieder vom Hals? Und dann haben sie gesagt, okay, wir stellen die auf einen Wagen und dann sollen die Ochsen selbst losziehen, wir werden die nicht führen. Wenn sie in die Richtung gehen, dann war das Unglück von der Bundeslade und dann sind wir froh, dass wir sie los haben. Wenn die Ochsen in eine andere Richtung gehen, dann war das nicht davon. Gesagt, getan und die Ochsen ziehen genau in die Richtung, sie wussten, okay, das Unglück hat Gott uns geschickt. So, weg. Und dann blieben die Ochsen einfach stehen. Irgendwann. Und dort wurde dann die Bundeslade in das Haus von Adinadab gebracht. Und Adinadab war ein Levit. Die Leviten waren Menschen, die der Stamm Levi, aus dem kamen sie, Nachfolgern von Levi, dem Sohn von Jakob. Und die waren ausersehnt, als Priester zu dienen. Es gab nicht nur Priester im Stamm Levi, aber die meisten waren wirklich ausersehnt, als Priester zu dienen. Und Abinadab holt die Bundeslade zu sich ins Haus und das Erste, was er macht, er nimmt einen seiner Söhne, es war sogar der älteste Sohn, und sagt, deine Aufgabe ist es ab heute auf diese Lade aufzupassen. Dein Job ist, an die Gegenwart Gottes darf nichts ran. Da darf nichts passieren. Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. Und so holte er sie rein. Von dort hat sie dann nach vielen Jahren, nach über 20 Jahren, David abgeholt und dann wurde die von dort mit Gesang und mit Tanz und mit Musik und mit allem drum und dran mit vielen Priestern zurück nach Jerusalem gebracht. Das waren wirkliche Anbeter. Und dann passierte es, sie haben sie auch auf einen Wagen gestellt, auf einen neuen Wagen und sind Richtung Jerusalem gefahren und plötzlich scheuen die zwei Rindviecher, die diesen Wagen gezogen haben und die Lade will vom Wagen runterkippen und einer der Söhne hatte, dieser Adinadab hatte mehrere Söhne, zwei haben diesen Wagen geleitet, das war Usa und Achajo und der Usa will das stützen und greift die Lade an und stirbt im selben Augenblick. Er wollte nur helfen. Er wollte die Gegenwart Gottes beschützen. Also da frage ich mich schon. Das war ein Priestersohn. Und er wollte ja nur was Gutes tun. Warum stirbt er? Usa, sein Name, bedeutet Kraft oder Stärke. Du kannst die Gegenwart Gottes nicht durch deine Stärke oder deine Kraft bewahren, auch wenn sie vorher dein ganzes Haus bewahrt hat. David bekam Angst, er fürchtete sich vor diesem Gott, wäre mir mit Sicherheit genauso gegangen. Und dann ließ er die Bundeslade ins nächstgelegene Haus bringen und das war das Haus von Obed-Edom. Und dann lesen wir, Gott segnete Obed-Edom und alles, was ihm gehörte, wegen der Lade Gottes. Hey, hört mal gut zu. Abinadab, der Priester, hat über 20 Jahre auf die Lade aufgepasst. Aber du liest kein einziges Wort, dass er Segen empfangen hat. Er hat einen Wächter eingesetzt, er hat alles richtig gemacht, aber alles, was er gemacht hat, war gesetzlich. Und ein einziges Mal wurde dieses Gesetz nicht befolgt und was folgte? Der Tod. Wenn Jesus uns sagt, wo zwei oder drei mitten unter euch versammelt sind, dann wissen wir, wie wir vorher gesagt haben, er ist hier mitten unter uns. Seine Gegenwart ist hier. Seine Gegenwart war auch letzten Sonntag hier, sie war den Sonntag davor her. Also, wenn seine Gegenwart hier ist, was sagen wir dann so gerne? Dann lass uns doch heilig sein. Nichts Unheiliges darf hier sein, oder? Das ist doch in unserem Denken. Und da ist nichts Falsches dran, Leute. Aber
Es ist das Gesetz.
Und aus dem Gesetz kommt keine Kraft. Und aus dem Gesetz kommt kein Segen. Ganz anders Obed-Edom. Der war ein Gatiter. Wisst ihr, wer noch ein Gatiter war? Goliath. Der hat also zu demselben Stamm gehört, in derselben Stadt gewohnt wie Goliath, der das Volk Israel verhöhnt hat, der gegen die in Krieg gezogen ist und den David dann besiegt hat mit seiner Schleuder. Und dieser Obed-Edom war aus derselben Gegend. Der war im Grunde, können wir sagen, ein Ungläubiger. Warum kehrt die Gegenwart Gottes jetzt bei ihm ein? Kannst du mir das sagen? Der eine, ein Levit, aus dem Stamm der Priester, kriegt keinen Segen. Und der andere, ein Feind Israels, bekommt den Segen. Der eine diente dem Gesetz, aber von Edom lesen wir, er suchte nicht Position und Ansehen. Er sagte nicht, oh, jetzt bin ich in meiner Berufung, die Lade Gottes ist hier. Nein, er hat einfach gesagt, Gott, ich will in deiner Gegenwart leben. Er hatte eine Herzenshaltung der Erweckung. Wie schon gesagt, durch Kraft, durch Stärke kannst du die Gegenwart Gottes nicht hier reinholen. Aber wenn du sagst, Gott, ich will in deiner Gegenwart leben, erfährst du das, was in seiner Gegenwart immer passiert. Du empfängst Segen. Wir lesen die weitere Geschichte. Vom Feind Israels wurde er einer der vielen Sänger, als David die Lade dann wieder geholt hat und nach Jerusalem gebracht hat. Und er hat die Lade mit Gesang nach Jerusalem gebracht. Viele spielten auf Instrumenten und er sang, es steht an einer Stelle irgendwo sogar, er sang den Bass. Auch ganz interessant. Später wurde er Torwächter, das ist so eine Art Security gewesen, und zwar am Eingang des Zeltes der Begegnung, das war das Zelt, die Stiftshütte, die sie auch in der Wüste hatten, bevor der Tempel gebaut worden ist. Und dieser Mensch wurde dort Security-Chef, wenn du es nach heutigen Worten ausdrücken willst. Er diente der Gegenwart Gottes praktisch. Und die Gegenwart Gottes diente ihm. Macht das dein Herz froh? Wisst ihr, es gibt so viele Beispiele im Reich Gottes, die ähnlich oder gleich sind. Vielleicht kennt ihr den Namen Walter Heidenreich aus Lüdenscheid. Ja? So, wisst ihr, als der 20 Jahre alt war, war der jeden Tag bekifft und bekokst. Und irgendwann auf einer Drogenparty kommt die Gegenwart Gottes und er gibt sein Leben Jesus. Und in derselben Nacht die Frau, mit der er zusammenlebte, dasselbe, an einem anderen Ort. Ha, Gottes Gegenwart ist Hammer. Und sie geben ihr Leben Jesus. Und was ist daraus geschehen? Er wurde von Drogen frei. Sie haben Hauskreise angefangen. Sie haben Bibelgruppen angefangen. Ich habe ihn mal selbst erzählen hören, wie er gesagt hat, manchmal waren wir immer noch bekifft. Aber wir haben Gott gedient. Und die Gegenwart Gottes hat angefangen, sie zu verwandeln. Angefangen, das, was ihr Leben bisher ausgemacht hat, wegzunehmen. Die Gegenwart Gottes verändert uns in etwas Positivem. Heute entstand daraus aus diesem bekifften Walter ein Missionswerk über der ganzen Welt, wo wahnsinnig überall, Nepal und überall. In Lüdenscheid wird berichtet, wenn die Polizei Probleme mit Jugendlichen hat, dann sammeln sie die ein und bringen sie dort in das Missionswerk und sagen, könnt ihr was mit denen anfangen? Wir schaffen nichts mehr. Die Gegenwart Gottes verändert Menschen. Die Gegenwart Gottes verändert Situationen. Oder Konrad Max Gillen, der hatte fast eine ähnliche Geschichte. Vom bekifften Drogensüchtigen zu einem heute, der ein wunderbar großes Werk leitet, die Heldenschule. Viele andere Namen. Ich will sie gar nicht alle aufzählen. Mir kommen so viel in Sinn. Manchmal an die Seite gedrückt, nichts wert. Und das Einzige, was manche Leute hatten, war ihr kleines Zimmer. Und da haben sie sich reingeflüchtet und dort war die Gegenwart Gottes. Tür aufgemacht, Gegenwart Gottes war da. Ja, das gibt's. Mir ist das mal in Kloppenburg passiert. Ich habe eine Juleika-Schulung gehalten und wollte noch was aus dem Schulungsraum holen, weil ich sollte eine Kurzpredigt dann im Gottesdienst halten. Und dann gehe ich am Gebetsraum vorbei. Und ich denke, ey ja, die beten das. Gehst du auch noch mit rein? Hat mir keiner gesagt oder keiner gefragt, willst du mitbeten? Aber ich habe da gehört, dass sie beten, mach die Tür auf und ich konnte nicht in diesen Raum reingehen. Die Gegenwart Gottes war so mächtig da. Ich habe mich gefühlt wie, ich bin nichts in seiner Gegenwart. Aber dann kam die Gegenwart, es war ein super Gottesdienst, es war eine super Predigt. Oh Gott, schenk mir diese Gegenwart immer, wenn ich auch bei euch predige. Die Gegenwart Gottes verändert alles. Sie verändert selbst Fehler von anderen, von Leitern oder Führern, die dich vielleicht irgendwann mal auf die Seite gestellt haben. Und du kommst in die Gegenwart Gottes und plötzlich ist alles anders. Das sehen wir bei Obed-Edom. David hatte Fehler gemacht, Abinadab hatte Fehler gemacht. Aber Gott hat das benutzt und Obed-Edom gesegnet, trotz der Fehler der anderen. Gott ist treu. Entscheidend ist nicht, wie sehr du das Gesetz hältst, egal. Dafür ist Jesus Christus gestorben. Wir halten das Gesetz, weil wir ihn lieben und nicht, weil wir damit seine Gegenwart reinholen können. Entscheidend ist mein eigener Umgang mit Gott. Als die Lade im Haus von Obed-Edom war, war das eher, da stellen wir sie mal ab. Kennst du die Situationen, wo Menschen dich als Abstellkammer benutzen? Lass mich das mal so ausdrücken. Aller Schmutz wird, alles Gerümpel, sag das mal da. Aber Gott steht da und er sieht dich, dass du ihn suchst. Und er steht hinter dir und er segnet dich. Überleg mal, lass mich im Bild bleiben. Wie kam die Bundeslade einmal in dein Haus? Wie kam die Gegenwart Gottes einmal in dein Haus? Lass mich die Frage stellen, ist die Gegenwart Gottes noch in deinem Haus? Wie gehen wir, wie gehe ich, wie gehst du mit der Gegenwart Gottes um? Fragen über Fragen. Eins steht fest, Gott will dich segnen. Stell dir nie mehr die Frage, ob Gott dich segnen will. Wenn du errettet bist, wenn du an ihn glaubst, dann hast du die Verheißung, dass er dich segnet. Ja, er hat es ja bereits getan. Wisst ihr, es gibt so viel, die sagen, oh, Wenn wir nicht artig sind, dann kann Gott uns nicht segnen. Das ist so ein falsches Evangelium. Er hat so viel mehr Segen bereit, als wir glauben, als wir nur erbitten, ja, viel mehr darüber, als wir nur denken können. Ja, dann gibt's Leute, die sagen, das ist das Wohlstandsevangelium. Es ist total falsch, das ist die Gegenwart Gottes. Und damit möchte er alles, was er hat, dir zur Verfügung stellen. Ruf doch mal den Segen Gottes in dein Leben. Gegenwart Gottes, komm! Herrlichkeit Gottes, komm! Du hast einen Anspruch darauf. Denn du bist sein Kind und als sein Kind bist du sein Erbe. Was hältst du davon, wenn du nächste Woche einfach jeden Morgen, wenn du aufgestanden bist, betest, Gott, komm mit deiner Gegenwart, komm mit deiner Herrlichkeit in mein Haus. Das ist ein kurzes Gebet. Fokussiere dich auf Jesus und nicht auf deine Werke. Und der Segen Gottes, er wird kommen. Leben in der Gegenwart Gottes, das ist überfließendes Leben.